Hallo und willkommen bei Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball, powered by BayWa. Heute zu Gast zwei Mitglieder des Teams, die viel zu oft vergessen werden. Dr. Jochen Hane und Dr. Tom Uckermann gehören nämlich zum vierköpfigen Ärzteteam des FC Bayern Basketball und das hat dieser Tage alle Hände voll zu tun. Wie ihre Arbeit hinter den Kulissen aussieht, wie ihre medizinische Sicht auf den vollgepackten Spielplan ist und wie die medizinische Abteilung des FC Bayern Basketball einst aus dem Kader selbst entstand, all das und noch viel, viel mehr erklärt die heutige Folge. Viel Spaß!
Ja, so Podcasts machen voll Bock, ey.
Ja, willkommen zur nächsten Folge hier bei Open Court und heute zwei ganz spezielle Gäste, glaube ich, kann ich sagen. Zum einen Dr. Jochen Hane. Hallo Jochen.
Hallo.
Ich glaube, du ist okay, haben wir vorher. Wir haben es halt ganz schön geduzt. Von daher. Ja. Und Dr. Tom Uckermann. Hi Tom.
Hi. Freut mich da zu sein.
Ich glaube, keiner weiß so richtig, wer ihr seid und was ihr macht. Von daher, Jochen, fang du doch mal an. Warum sitzt du heute hier?
Naja, ich bin einer der Mannschaftsärzte der Basketball vom FC Bayern. Bin eigentlich damit aufgewachsen. Basketball ist immer so ein bisschen mein Baby gewesen. Als wir damals noch in der Regionalliga waren, da war ich auch schon der Mannschaftsarzt und bin da zu Spielen mitgefahren. Da waren, glaube ich, 5 Leute in der Halle und ein Mannschaftsarzt. Keiner wusste, warum der dabei war. Aber also es war immer meine Passion, den Profisport zu betreuen. Und da habe ich dann, damals war der Andi Wagner, der heute den Jugendbereich leitet, hier noch der Trainer. Ich war damals noch Spieler, nicht wirklich talentiert, aber musste dann auch aus gesundheitlichen Gründen einen anderen Weg einschlagen. Und der hat mir halt gesagt, hast du nicht Lust, das zu übernehmen? Und so ist das dann entstanden. Und irgendwie bin ich immer noch da.
Das wird seinen Grund haben, denke ich. Tom, wie war das bei dir?
Ja, ich bin ja seit diesem Jahr neu in dem Team, darf die Mannschaft sozusagen unterstützen hier, das Ärzte-Team unterstützen und bin immer schon an der Thematik interessiert gewesen. Habe selber Basketball gespielt, zwar nicht ganz so hochrangig wie ihr, aber spiele nach wie vor noch hobbymäßig und freue mich sozusagen jetzt die Jungs hier vom Spielfeldrand anfeuern zu dürfen und eben auch in der medizinischen Betreuung dabei sein zu dürfen. Für mich bin jetzt schon seit einiger Zeit oder längere Zeit in der Orthopädie und Sportverletzungsbetreuung sozusagen in der Klinik tätig. Und freue mich natürlich jetzt hier sozusagen die Themen live bei den Sportlern zu sehen, wo natürlich irgendwo die medizinischen Herausforderungen ein bisschen größer sind noch, als sie beim Normalvolk sind oder bei älteren Leuten. Und so sieht's aus.
Vielleicht können wir direkt mal weitermachen. Du hast schon gesprochen, das ist ein Ärzteteam. Wer gehört alles dazu?
Ja, wir haben ja das Glück, dass wir den Jochen heute dabei haben und dass der sozusagen das Team weiterhin unterstützt.
Bin aber nicht der Hauptverantwortliche.
Er ist nicht mehr der Hauptverantwortliche, so muss man es sehen. Ja, das hat der Basti Torker übernommen, der das über die letzten Jahre auch vom Jochen sozusagen gelernt hat oder mit dem Jochen das zusammen gemacht hat. Und wir haben noch einen jüngeren Kollegen dabei, den Hannes Degenhardt, der sozusagen für uns eine sehr wichtige Stütze auch ist, weil er viel Zeit bei den Auswärtsspielen mit verbringt. Der Basti kümmert sich natürlich federführend sozusagen um Verletzungsbetreuungen, wie sind die Abläufe. Es geht ja darum, dass wir sehen, wie geht es den Spielern nicht nur zum Zeitpunkt der Verletzung, sondern wann können wir die Jungs wieder einsetzen, wie lange müssen wir die rausnehmen. Genau, und ich bin irgendwo zwischendrin, fahre auch bei den Auswärtsspielen immer mal wieder mit oder versuche so viel, wie ich kann, mitzufahren neben meiner Tätigkeit in der Klinik und versuche eben das zu lernen, was der Basti und der Jochen, sag ich mal, über die letzten Jahre sich erarbeitet haben. Und ich muss sagen, ich glaube, von der Altersstruktur sind wir super gut aufgestellt und haben sozusagen da ein echt tolles Team. Mir macht es mega viel Spaß. Ich glaube, ein Punkt, der natürlich noch dazukommt, diese Corona-Thematik, macht es dieses Jahr noch leichter für mich sozusagen viel Zeit hier zu verbringen. Und ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein. Thema Ärzte, glaube ich, ist das eine. Aber ich glaube, die mindestens genauso wichtigen, wenn nicht wichtigeren, unsere Physiotherapeuten und den Athletiktrainer, den ihr da hattet, gehören ja auch irgendwo zum medizinischen Team dazu oder sind Teil des medizinischen Teams. Genau, die dürfen wir auf gar keinen Fall heute vergessen. Ja, das ist schon mal wichtig.
Wichtig, dass du das sagst, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Es ist ja dann nicht nur ihr als Ärzte, weil ich glaube, ihr könnt ja auch nicht jeden Tag jetzt bei der Mannschaft sein und jeden Spieler jeden Tag durchchecken. Das machen ja wahrscheinlich die Physiotherapeuten. Der Markus Lindner, der Athletic Coach, ist ja einer, der auch sehr nah dran ist. Ist das vielleicht sogar der wichtigste Aspekt von so einem Sportarztteam oder Teamarztteam, dass man wirklich zusammenspielt auf verschiedenen Ebenen?
Absolut. Also ich glaube, dass eine Teamfähigkeit schon das Entscheidende ist. Das ist wie bei den Athleten auch. Also man muss da schon sehr gut zusammenarbeiten. Wie der Tom schon gesagt hat, finde ich die Struktur, die wir gerade haben, was das Ärztliche angeht, wirklich super. Wir haben da zwei neue Kollegen dazu bekommen und ich finde, die machen das überragend. Man muss ja auch in so einem Team sich bewegen können. Da geht es auch gar nicht immer nur um das Medizinische, sondern auch, es geht ja nicht um uns Ärzte, sondern wir müssen unseren Job machen, aber wir sollten eigentlich versuchen, da so trotzdem so unauffällig wie möglich zu bleiben. Die Hauptarbeit während des Tages machen die Physiotherapeuten und unser Athletiktrainer. Da sind wir natürlich, finde ich, wirklich auch gut aufgestellt. Unsere beiden Physiotherapeuten machen das, finde ich, spitze. Das sind schon so die richtigen Arbeiter bei uns. Wenn ich mir das überlege, wenn wir im Hotel dabei sind, dann ist es oft so, dass wir natürlich mitgucken, wie läuft es, untersuchen den kurz und die Jungs stehen bis nachts um zwei an der Bank, um da wirklich den Jungs alle Möglichkeiten zu geben, am nächsten Tag beschwerdearm oder beschwerdefrei spielen zu können. Und ich denke, dass die Kommunikation untereinander, da gehört das medizinische Team mit den Physios, mit den Ärzten und dem Athletiktrainer, aber dann auch über die Schnittstelle Markus Lindner zu den Trainern sehr entscheidend ist.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr relativ spät ins Spiel kommt, oder? Also ich meine, Markus, der macht ja super viel mit den Athleten. Der macht ja auch so ein bisschen Fragebögen jeden Tag. Ne? Wie geht's dir? Dann hat man die Physios, wie du schon gesagt hast, die dann auch mit ihren Händen wahrscheinlich gucken. Absolut. Ne, was ist da los? Aber wann werdet ihr dann eingeschaltet? Wenn irgendwas im Argen liegt schon oder guckt ihr schon vorher drauf?
Naja, wir versuchen gerade in diesen Zeiten, wo durch die Corona-Pandemie einfach der Schedule so eng ist, dass die Jungs alle drei Tage eigentlich spielen, versuchen wir natürlich auch im präventiven Bereich zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen auch regelmäßig im Training vorbeizukommen und wir schaffen es nicht immer, jeden Spieler zu untersuchen, aber wir kennen natürlich auch viele Spieler über viele Jahre und kennen die Schwachstellen und versuchen dann uns durch die klinische Untersuchung ein Bild zu machen. Und ich glaube, dass wir dann schon die Erfahrung dafür haben, dass wir dann sagen können, hör zu, hier ist jetzt gerade Stress auf dem Gelenk, die Muskulatur ist auf Hochspannung. Hier muss man jetzt gucken, dass man die nächsten zwei, drei oder wie auch immer, wie viele Tage den Impact reduziert, um dann einfach schwerere Verletzungen zu vermeiden.
Das ist ein spannendes Thema, was Jochen gerade anspricht, Tom, weil es ist ja, viele denken immer auch Ärzte, da geht es darum, ist das kaputt und dann gehe ich da jetzt hin und dann macht ihr das wieder gut. Aber ein großes Thema ist ja gerade Verletzungsprävention, die Spieler eben gar nicht erst an den Punkt kommen zu lassen, wo sie nicht mehr eingesetzt werden können. Was habt ihr da für Möglichkeiten und Werkzeuge, um da solche Baustellen überhaupt zu erkennen?
Ich glaube, der Schlüssel zu der Thematik ist, wie der Jochen eben auch schon gesagt hat, nah an den Spielern dran zu sein. Auch, ich muss es nochmal wiederholen, die Physiotherapeuten sind so nah an den Spielern dran, wie wir aus zeitlichen Gründen ja gar nicht kommen. Das Vertrauen der Spieler muss da sein. Das heißt, du musst von dem Spieler, der irgendwo auch ein gewisses Vertrauen erstmal aufbauen muss, der muss dann entsprechend das auch kommunizieren, dass er Beschwerden hat. Das wird er natürlich, wenn er das Gefühl hat, okay, du behandelst ihn falsch oder du kommunizierst das dann in die falsche Richtung weiter, wird er es dir dann unter Umständen auch nicht eben so in der Form erzählen, dass du da profitieren kannst. Das heißt, wir versuchen einfach so nah wie möglich an den Spielern dran zu sein und versuchen eben die Spieler regelmäßig zu untersuchen und sie eben auch Vertrauen aufzubauen, dass sie nicht das Gefühl haben, wir arbeiten gegen sie, sondern mit ihnen. Ja. Also und in der Prävention ist das schon mal das Wichtigste, dass wir erkennen, wie weit der Spieler aktuell ist oder wie es ihm momentan geht. Das Thema Spannung, was vorher aufgebaut wurde in der Muskulatur, ich meine, die die Jungs spielen so viel, trainieren so hart, dass dann häufiger mal auch mit der ganzen Reiserei dann Beschwerden entstehen. Und da frühzeitig drauf reagieren, ist halt kernentscheidend. Und die enge Kommunikation mit den Physiotherapeuten und auch der Jörn Priebel und der Georg Kuber sind eben da mit uns ständig im Gespräch. Also wir haben eine sehr enge Kommunikation. Vor allem, sag ich mal, jetzt momentan eben über den Basti, der sozusagen da die tägliche Gespräche führt, so dass wir da, auch wenn wir nicht immer im Training dabei sein können, halt trotzdem wissen, was Stand der Dinge ist. Ja, wem geht's gut, wer hat welche Wehwehchen. Darf man halt einfach vor allem nicht schleifen lassen, sondern schauen, okay, da müssen wir dranbleiben. Und wenn länger Beschwerden bestehen, müssen wir da vielleicht mal eine Bildgebung machen. Genau, also alles, was man machen kann, präventionsmäßig, wird gemacht, ja. Über Einlagen und so weiter und so fort. Manuell therapeutische Behandlungen, die vielleicht mal nötig sind. Genau.
Es fiel schon öfter das Wort Vertrauen. Also,
ja, absolut. Ja. Vertrauen ist natürlich essentiell, aber ich denke, wir sollten auch die Tools, die wir wirklich als Tools haben, nicht vergessen. So, die Belastungssteuerung ist natürlich echt ein Thema im Moment. Wir haben ja natürlich die Möglichkeit über das Tracking, das ist im Basketball erst in den letzten Jahren gekommen, im Fußball ist das viel mehr, da wird jeder Spieler über GPS-Daten und so weiter getrackt, da kann man sehen, in Verbindung mit der Geschwindigkeit, die sie laufen, wir können sogar tracken, ist mehr die rechte oder die linke Extremität belastet, wie viel laufen sie sozusagen im submaximalen Bereich, wie viel sind sie im maximalen Bereich, und da kann man natürlich schon, haben wir schon Tools, wo wir auch individuell auf die Spieler eingehen können. Es gibt gewisse Prävention durch jetzt, das ist im Basketball schwieriger, aber im Fußball ist es so, dass viele Blutwerte regelmäßig genommen werden. Und wenn man die über die Langzeit sieht, ist der absolute Wert nicht entscheidend. Nur wenn sozusagen man einen Wert hat, der plötzlich ausreißt, muss man halt gucken und sagen, hat das eine Relevanz? Ist das ein Zeichen für uns? Müssen wir darauf reagieren? Oder ist das ein Befund, der uns jetzt nicht wirklich interessiert?
Aber da sprichst du einen Punkt an, den ich auf meiner Liste hatte. Das sind ja eine Unmenge an Daten. Also ich glaube, es Kinexon ist das System, mit dem wir
arbeiten. Genau, das ist das System, mit dem wir arbeiten. Und dann ist es natürlich auch so, wir haben ja mit SAP die Unterstützung, dass wir alle Daten auch dokumentieren, sodass jeder Zugriff hat auf die entsprechenden Daten, je nach Abteilung. Und das ist natürlich auch ein Punkt, dass wir, da ist der Jörn wieder hauptverantwortlich für, wirklich jede kleinste Verletzung dokumentieren. Und das hört sich jetzt so an, was bringt dir das? Klar, da habe ich das jetzt mal an dem einen Tag auf dem Zettel. Wenn ich das aber sozusagen über 6 Monate sehe, dann kann ich sehen, oh, der hat mehr Anfälligkeiten im Bereich der Hamstringmuskulatur, der hat eine Problematik immer mit dem, ja, Gelenke sind natürlich relativ klar, da weiß man, dass da ein Problem ist, aber gerade was muskuläre Beschwerden und so angeht, ist es natürlich so, dass so der Langzeitüberblick uns eine Information dazu gibt, was sind die Hauptschwachpunkte, und dann fangen wir wieder mit der Kommunikation an, dann muss der Arzt oder vor allem der Physiotherapeut und zusammen mit dem Arzt, mit dem Athletiktrainer, mit den Trainern sprechen, welche Möglichkeiten haben wir da, Schwachstellen auszumerzen, um dann Verletzungen in der Zukunft zu minimieren. Wir werden sie nie auf null reduzieren können, dafür sind die Belastungen einfach zu hoch.
Ich finde das ein super spannendes Thema, weil du hast angesprochen, dieses Tracking gibt es ja schon ein bisschen länger, aber auch jetzt schon nicht ewig, es gibt ja keine 20 Jahre jetzt Kinexon Chips oder Katapulte, wie es alles heißt. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Wust an Daten, der kommt, dass man den ja erstmal lernen muss zu interpretieren. Also habt ihr da eigene Learnings? Gibt es da Studien zu? Wie geht ihr
davor? Absolut, also das muss man lernen, aber das ist natürlich eher ein Thema, was dann Markus Lindner für uns übernimmt. Das sind so viele Daten und das geht dann sozusagen durch den Filter, und am Ende des Tages haben wir dann, wenn wir sie brauchen, würden wir die Daten bekommen, um zu sehen, da ist das und das Problem. Das ist sozusagen mehr die Aufgabe der Athletiktrainer, die Daten, die ja massig sind, die da entstehen, einfach dann auch gescheit zusammenzubringen und dann auch zu nutzen. Weil Daten an sich in der Masse bringen einem ja gar nichts.
Ja, genau. Ja? Aber helfen die Daten euch, Tom, dann auch vielleicht wieder mit den Athleten zu sprechen? Weil ich kann mir vorstellen, klar, Athlet will immer spielen, glaube ich. Ne? Also wenn man selber auch Sport gemacht hat, wird dir nicht anders gehen mit deiner Freizeittruppe. Du wirst ja immer spielen wollen. Aber wenn ihr dann hingeht und sagt, pass auf, ne, du fühlst dich vielleicht halbwegs fit, denkst vielleicht, bist ein bisschen müde, aber es wäre gut, wenn du heute vielleicht aussetzt oder was ich, wenn wir die Belastung jetzt mal runterfahren. Helfen dir solche Daten dann, das dem Spiel zu vermitteln, oder geht das dann schon doch mehr über dieses persönliche Vertrauen nach dem Motto, ah, der hat mir ja schon mal geholfen, als da weh getan hat, wenn der das sagt, dann mache ich das jetzt mal?
Ja, ich denke, das Thema ist, es hilft halt zu untermauern, dass dass klar ist, so nach dem Motto, okay, pass mal auf, hier, du hast so krasse Belastungen die letzten Spiele gehabt, du hast über das Training insgesamt so viel Belastung gehabt, dass wir schauen müssen, dass du vielleicht ein bisschen kürzer trittst. Weil man natürlich sagen muss, wenn jetzt ein Spieler sagt, er hat überhaupt keine Probleme, wird's auch nicht gelingen oder macht es ja auch keinen Sinn, den Spieler dann rauszunehmen. Es geht vielmehr um die Spieler, die wo man merkt, da zieht es langsam, dann hat er langsam Beschwerden und irgendwann geht es halt dann auch nicht mehr. Und dann ist es halt dann wichtig, das zu kommunizieren. Und ich glaube auch, Kommunikation ist für alle wichtig, auch mit den Trainern, dass die wissen, okay, jetzt wäre ein Zeitpunkt, wo wir schauen müssen, dass wir den einen ein bisschen kürzer treten lassen. Dann funktioniert das Ganze auch. Und da sind, glaube ich, diese Daten schon nicht unwichtig.
Wie ist das bei den Coaches, Jochen? Die muss man ja auch schon mal überzeugen. Wahrscheinlich noch mehr als die Spieler, wenn man sagt, was auf der Spieler.
Absolut. Aber das ist sehr individuell von Coach zu Coach. Ja. Ich kann sagen, dass in den letzten Jahren mit den Trainern, die wir beim Basketball hatten, war das immer wirklich hervorragend. Man konnte, da wurde wirklich auf, das hört sich komisch an, aber da wurde auf uns gehört. Es gibt natürlich Situationen, habe ich auch schon erlebt, wo der Coach dich über deine Entscheidung hinwegsetzt. Es gibt halt Spiele, die einen ganz besonderen Wert haben und wo man dann auch ein höheres Risiko eingehen kann. Und das sage ich, kann ich als Sportler absolut verstehen und da gehe ich dann auch mit. Trotzdem muss ich primär die medizinische Empfehlung geben. Und klar juckt das auch bei uns. Wir wollen auch, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnt und deswegen muss man trotzdem sich dann darauf besinnen, was ist jetzt die medizinisch am besten zu vertretende Empfehlung. Dass es dann mal Situationen gab, wo sich Spieler oder Trainer dann darüber hinweggesetzt haben, weil es war halt Pokal, Halbfinale oder was auch immer, dann kann ich damit gut leben. Ich bin auch froh, wenn dann da nichts passiert, aber es ist halt auch schon mal vorgekommen, dass dann genau das eingetreten ist. Aber da muss man sagen, wenn man die Kommunikation gut gemacht hat, dann können halt auch alle damit leben.
Ja, wenn jedem das Risiko bewusst ist,
genau, natürlich. Da muss man halt klar kommunizieren. Aber da muss ich sagen, die Kommunikation zwischen den Trainern, die ich hier beim Basketball kennengelernt habe, das war wirklich immer hervorragend und da ist uns extrem viel Respekt entgegengebracht worden. Und auch jetzt mit Andrea und wir haben ja auch, sagen wir mal, jüngere Kollegen dabei. Und da wird aber dann nicht groß diskutiert, oder es wird vielleicht diskutiert.
Wollte sagen, ich kann mir vorstellen, dass gar nicht diskutiert
wird. Ja, das wird vielleicht diskutiert. Trotzdem wird die Aussage sehr respektiert und, sagen wir mal, in allermeisten Fällen auch so entschieden.
Ja, vor allem, ich finde das spannend. Ich habe jetzt mit schon ein paar Jungs gesprochen, ob es jetzt mit Paul war, Zipser, Maxi Kleber, auch Robin Mays letztens. Und alle sagen irgendwie, auch wirklich ohne, dass man großartig sie da in die Richtung tritt. Also das Allerwichtigste beim FC Bayern, das was raussteht, ist so das familiäre. Das ist das Erste, was sie sagen, und dann sagen sie, und die medizinische Abteilung. Und einer von denen sagt, welcher hat gesagt, ich wusste gar nicht, was medizinische Abteilungen leisten können, bevor ich hergekommen war. Weil er meinte, bei allen anderen Vereinen war das ein bisschen, machen wir Eis drauf und dann, wenn du keine Schmerzen hast, kannst du wieder spielen. Also vielleicht war Thomas noch nicht so lange dabei, aber trotzdem, du bist jetzt neu, du kannst vielleicht das noch besser beurteilen. Was macht denn diese Arbeit von euch aus? Was macht ihr anders? Kannst du das irgendwie wie umreißen? Warum sagen die Spieler das?
Also für mich ist es tatsächlich auch so. Ich sehe, dass hier einfach sich extrem viel Mühe gegeben wird, dass die Probleme ernst genommen werden, dass die Leute alle Vollgas geben, dass die Kommunikation perfekt klappt. Das ist halt das, wo halt der FC Bayern irgendwo auch Wert drauf legt. Und das muss man mitgehen wollen, sage ich mal. Weil ich glaube, den zeitlichen Aufwand, den man hat, der steht jetzt natürlich nicht in dem, was es einem sag ich mal, was es kommt das zurück, was du durch dieses ganze Erlebnis halt, was du machst, das ja wie der Jochen, sag ich mal, oder alle von uns machen, weil wir gerne dabei sind. Es geht jetzt nicht primär darum, berühmt zu werden oder reich zu werden oder sonst was, das will ich damit sagen einfach, sondern ich habe jetzt keine anderen Vereine erlebt, aber ich weiß, dass das hier schon sehr gut funktioniert und ich glaube, das schätzen die Spieler schon, dass sie halt auch immer einen Ansprechpartner haben. Dass mal, wenn die auch mal in der Freizeit sagen, okay, ich habe jetzt noch ein anderes Problem abseits vom Sport, dass sie da auf uns zukommen können und dass sie da sozusagen Unterstützung bekommen. Vielleicht auch mal eine Frage, was die Familie angeht und so. Das ist was, wo man, wenn man nah an den Spielern dran ist, kommen die mit solchen Fragen, stellen einem die Fragen und fühlen sich dann natürlich auch gut aufgehoben, sag ich mal, wenn man da entsprechend Motivation zeigt, die man natürlich bringen muss. Das ist das, was, ja, ist klar, was kommen muss. Und es macht aber auch Spaß, sag ich mal.
Jetzt warst du von Anfang an dabei. Du hast es ja quasi aufgebaut. Und wenn ich das so höre, denke ich vielleicht so, okay, vielleicht warst du auch zum Anfang eher so, oder vielleicht seid ihr auch immer noch mehr so Assistant-Coaches halt mit dem Abschluss in Medizin, die sich halt so die Probleme anhören, aber eben auch helfen können, wenn mal irgendwas im Magen liegt. Trifft das ganz gut, die Charakterisierung?
Aber ob ich jetzt ein Assistant-Coach wäre, glaube ich jetzt nicht.
Aber du hast selber gespielt im Sinne von,
ja, weißt
du,
Assistent-Trainer. Da bin ich immer ganz klar der Meinung. Und das ist auch so, wenn ich erlebe ja auch, also ich erlebe schon auch mal, dass in so einem Staff, das ist jetzt auch gar nicht bei Bayern oder so, sondern dass dann auf einmal Staff anfängt, über Fußball, über Basketball und so weiter sich Meinung zu bilden. Und dann auch da klar so ein bisschen so, das würde ich so machen und so weiter. Da sage ich immer, Leute, wir sind jetzt in unserem Fall, wir sind die Ärzte. Ja. Das würde ich mir nie anmaßen, da.
Und du musst es so klarstellen. Ich meinte Assistant Coach in der Motto, weißt du, das ist der,
glaube,
der
das Ohr der Mannschaft hat.
Genau, ja.
So ja, auch. Doch, ja. Und da hängt ja auch, ein Spieler, der jetzt aus dem Ausland kommt, der kommt ja seltenst allein. Der hat seine Frau dabei, der hat seine Kinder, man denkt immer, diese Jungs, die sind oft gefeiert, aber die fühlen sich auch mal allein. Ja, und die haben auch ihre Sorgen und die sind auch zu Hause und denken, wie mache ich jetzt das und wie mache ich jetzt das? Und die freuen sich, wenn sie mit einem sprechen können, der ihnen eine ehrliche Antwort gibt oder auch mal da bei Alltagsdingen unter die Arme greift.
Wie war das über die Jahre? Du hast schon gesprochen, du hast angefangen, ja, gesagt, quasi direkt nach deiner spielerischen Karriere und hast dann auch sehr viel Vertrauen gefunden. Hast du mir kurz mal erzählt, aber wenn du noch mal kurz den Zuhörern auch erzählen könntest, wie es bei dir damals angefangen hat, überhaupt diese medizinische Abteilung hier beim FC Bayern Basketball angefangen hat.
Naja, es war immer so, dass die Basketball in München hatte ja leider nicht immer diesen Stellenwert. Und als ich dann noch gespielt habe, das war, also erstens war ich, also was mich angeht, wirklich dann nicht der Hochbegabteste, aber vom Herzen her war das der größte Teil meines Lebens zu dem Zeitpunkt und ich habe es geliebt. Aber die medizinische Abteilung war halt so wie wir halt auch, eigentlich auch so, wie wir zu den Spielen teilweise gereist sind. Wir sind nicht immer mit dem großen Bus gefahren. Teilweise sind wir auch mit kleinen Vans alle hin. Und so wie das halt in den normalen, sagen wir mal, auch höherklassigen, Anführungsstrichen, Randsportarten so ist. Ja, das ist halt nicht immer alles vorhanden. Und ich finde das irgendwie auch schön, wenn nicht immer alles vorhanden ist, weil man Dinge dann auch echt extrem schätzen kann. Als ich angefangen habe, Medizin zu studieren, wollte ich immer diesen Bereich. Das war immer das, was mich total fasziniert hat. Ich habe selber immer Problemchen und so weiter gehabt und gab schon welche, die sich gut um mich gekümmert haben, aber es war auch immer so ein bisschen so, das war schon was Besonderes, wenn man sich ums Medizinische kümmern konnte, aber auch sozusagen gleichzeitig für die Person da sein konnte. Und diese Erlebnisse, die man im Sport hat, sind halt, das ist halt Wahnsinn. Ja, das ist jeder, der mal angefangen hat, Sport zu machen. Wenn man am Fernsehen, was weiß ich, irgendein Basketballspiel sieht, wo einer den Buzzerbeater, wo das Spiel eigentlich schon weg war, reinwirft, da hat man eine Gänsehaut. Wenn man dann noch vor Ort ist und, sagen wir mal, ein kleiner Teil dieses Teams ist, ist das halt schon, das ist das, was Tom sagen wollte, das ist sozusagen das, was einen dann belohnt dafür. Damals gab es eigentlich keine richtige Betreuung. Es gab einige Münchner Kollegen, die uns immer unter die Arme gegriffen haben. Aber da war natürlich keiner beim Spiel, da war keiner im Training und so weiter. Und es war immer meine, oder es war immer irgendwie auch meine Passion, das so zu machen, wie ich mir das gewünscht hätte als Spieler. Und mir hat es einfach immer Spaß gemacht. Also ich habe damals die Basketballer zu Pro, wir waren, glaube ich, nie Pro B. Wir sind ja, glaube ich, Regionalliga und dann direkt Pro A mit dieser.
Ich denke schon, genau. Ja, ich glaube auch, ja.
Damals war ich in Monau Assistenzarzt und habe dann die Pro A-Jungs mitbetreut. Damals war aber noch gar nicht klar, in welche Richtung das geht. Mhm. Und bin halt morgens um 7 in die Klinik gefahren, bin um 6 raus und bin dann nach München, habe die Jungs angeschaut und wieder zurückgefahren. War uns um 11 oder 12 zu Hause. Und wahrscheinlich haben die meisten gedacht, was hat der Typ eigentlich, hat er irgendwie einen Dachschaden oder so. Aber es war für mich gar nicht anstrengend, weil es mir einfach so viel Spaß gemacht hat und ich habe so viele Menschen treffen können, die mir viel gegeben haben. Und ja, ich bin dieser Abteilung Basketball unglaublich dankbar. Aber jetzt rede ich über mich, aber ich bin der extrem dankbar für all das, was daraus entstanden ist. Wenn man mich damals nicht so unterstützt hätte, hätte ich viele andere Dinge nicht machen können.
Du hast auch von mir erzählt, dass Dirk Bauermann so eine ganz wichtige Person da war für dich.
Ja, Dirk war eine sehr wichtige Person damals für mich. Ich war damals, als er da war, war ich Assistenzarzt. Also ich hatte noch nicht mal einen Facharzt. Aber ich glaube, er hat gesehen, dass ich da echt richtig Bock drauf habe und dass ich zumindest, was den Willen und was die Motivation angeht, schon, da war ich wahrscheinlich top, aber das Wissen und so weiter, da fehlte wahrscheinlich noch ein bisschen was und habe halt auch immer Kollegen im Umfeld gehabt, die mich da unterstützt haben. Später ist ja auch dann, kam ja auch der Kontakt zu Müller-Wohlfahrt, der uns natürlich auch sehr geprägt hat und der uns ja viele Dinge auch beigebracht hat. Und Dirk war halt jemand, der, der hat das, glaube ich, sehr geschätzt, wenn jemand Vollgas gegeben hat. Und hat mich da auch sehr unterstützt. Aber da gibt es natürlich auch viele andere in diesem Verein, die mich da sehr unterstützt haben.
Aber da hat der Jochen ja was Wichtiges angesprochen, Tom. Ich glaube, also nicht jeder Orthopäde, der irgendwie sportmedizinisch bewandert ist, kann ein Mannschaftsarzt werden. Ich glaube, man braucht ja auch bestimmte Erfahrungswerte. Man muss ja Sachen schon mal gemacht haben, um wirklich dann auch helfen zu können auf dem Level. Oder überinterpretiere ich das jetzt? Kann das mehr oder weniger jeder machen, der in der Richtung aktiv war?
Ja, ich sag mal, die Orthopädie ist viele Kollegen, die das machen, sind Orthopäden, aber es ist jetzt nicht Grundvoraussetzung. Man kann auch als Allgemeinarzt sozusagen Sportmediziner werden. Sportmedizin ist eine sozusagen anerkannte Weiterbildung im ärztlichen Bereich, wo man sozusagen spezielle Kurse belegen muss und dann abschließend noch so eine Prüfung machen muss. Mhm. Also man, und das sind Sportmedizin ist ja nicht nur Kreuzbandriss jetzt einfach gesagt, sondern es geht da auch die Internisten, Kardiologen und so weiter sind hier nicht unwichtig. Und auch jetzt, wenn man mal von einem Spieler ausgeht, der einen neuen Verein kommt, der jetzt auf dem Level dann auch von Ärzten vorher gesehen wird, also von der medizinischen Abteilung gesehen wird, der sieht nicht nur, sag ich mal, den Orthopäden, wie jetzt bei uns ist es tatsächlich so, dass alle vier Ärzte Orthopäden sind, aber schlussendlich sieht er auch noch einen Internisten, der ihn sozusagen von der Seite, ist das Herz in Ordnung, ist die Lunge in Ordnung, gibt es da irgendwelche Probleme, Stoffwechselprobleme, also das heißt, du kannst als Sportmediziner bist du nicht automatisch Orthopäde, das wird häufig so angenommen, aber ist nicht der Fall, ja, und ich meine, ich glaube, in dem Bereich können wir auch viel lernen oder sind auch darauf angewiesen, dass es da andere Kollegen gibt, die uns da helfen, was die Betreuung angeht, wenn es da mal Probleme gibt. Ja. Man hat ja in der, ich sage immer, in der Arztschule gelernt, alles Mögliche gelernt.
Wo ist denn die Arztschule?
War deine Frau auch, habe ich gehört. Also,
ich also Uni, aber.
Ich habe von Geburtshilfe und Frauenheilkunde im Studium auch was gelernt, aber schlussendlich das sind auch nicht die Themen, mit denen ich momentan zu tun habe. Und dadurch ist man dann doch bei vielen, bei dem einen oder anderen Bereich ganz froh, dass man Kollegen hat, auf die man dann zugreifen kann, die einem sozusagen helfen, wenn es andere Probleme gibt. So dass wir ja immer mal wieder auch oder häufig auch Spieler zu Kollegen schicken und sagen, okay, schau du da mal bitte drauf. Ich glaube, das Thema Networking ist in allen Bereichen wichtig, bei uns in der Medizin genauso wie in wie in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was sicherlich der Jochen über die Jahre aufgebaut hat und auch Basti und also die ganze FC Bayern-Betreuung kommt natürlich mit auch zugute, dass das sozusagen über den Fußball irgendwo Kontakte da sind, die man dann halt auch mal nutzen kann und entsprechend Kollegen aus anderen Fachgebieten hinzuziehen kann. Ob es damit wir sozusagen als einfache Orthopäden auch eine Unterstützung haben von anderen Leuten, die von Kardiologen und so weiter.
Ich verstehe das richtig, dass ihr quasi das Ganze also auffangt, ne, was kommt dann an Daten und Verletzungen und ihr interpretiert das genau. Und ihr sucht dann die Experten, also wenn es einen anderen Experten braucht.
Genau, wir sind die Anlaufstelle und sei es, jetzt um das mal aufzurollen, glaube ich, neuer Spieler kommt oder jedes Jahr geht es neu los, die Spieler werden angeschaut, Richtung Aufnahmeuntersuchung und die Leute werden von Kopf bis Fuß einmal sozusagen angeschaut, werden interviewt, was gab es bisher für Probleme, was ist da bekannt, das interessiert ja den Verein auch, okay, was haben wir da für einen Spieler? Klar machen die ihre Recherche, aber unsere Aufgabe ist dann auch in dem Setting bei der Aufnahmeuntersuchung zu schauen, was gibt es eigentlich für Probleme? Ist das Knie eigentlich, da gab es wohl mal eine Verletzung, aber ist das, sag ich mal, nach der Bandverletzung jetzt überhaupt stabil oder müssen wir da eine klare Ansage machen und sagen, okay, das Knie ist nicht stabil, der hat jetzt ein dickes Knie, ohne dass er spielt. Vielleicht, das muss man zumindest kommunizieren, da kommt wieder der Punkt, unsere Aufgabe ist da nicht die Entscheidung zu treffen, aber halt das zu kommunizieren und da gehört halt am Anfang, sag ich mal, diese Aufnahmeuntersuchung von ärztlicher Seite, sowohl von internistischer Seite als auch von eben mannschaftsärztlicher Seite. Und dann eben diese Betreuung während des Spiels, zwischen den Spielen, während der gesamten Saison einfach, ja. Und das ist das, was sozusagen die Aufgaben dann ausmacht, ja. Und ich glaube, was halt viele immer sehen oder was man natürlich immer denkt, okay, man ist bei den Spielen dabei, das ist natürlich toll, muss man wirklich sagen. Deswegen, ich glaube, die Passion, die der Jochen mitbringt, die bringen wir alle mit. Das ist natürlich das, wofür wir dann alle dann doch den Job machen. Aber es gehört natürlich, die Hauptaufgaben sind natürlich eigentlich andere. Und jetzt, wenn man nochmal dieses Thema, lästige Thema Corona aufgreift, ist das natürlich auch wieder ein Thema, wie managt der Verein das oder wie, was gibt es da zu tun? Da gab's ja Ende letzten Jahres mit dem Bubble-Turnier, Gott sei Dank ein sehr erfolgreiches Konzept, was man dann irgendwo weitergetragen hat in die Saison und hat mit der BBL und jetzt in der Euroleague gibt es eben auch entsprechend Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, sind da Statute und Regeln aufgesetzt worden, die wir natürlich dann in die Mannschaft reinkommunizieren, die mit Baesi und allen, die sind allen bekannt, aber natürlich, sind wir auch mitverantwortlich, dass diese Sachen, Hygieneregeln eingehalten werden. Ja. Mhm. Lästiges Thema, sage ich mal, aber es schützt halt dann doch die ganze Mannschaft und irgendwo hat es bei uns toi 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 ganz gut geklappt bisher und die Spieler sind da wirklich, machen das wirklich gut. Ist ja für die auch nicht ganz so toll, wie es momentan abläuft, dass man, sage ich mal, nach so einem Spiel wie gegen Barcelona nicht irgendwie feiern gehen kann und ausgelassen, sondern halt brav duschen geht irgendwie sequenziell, Hygiene regelmäßig und danach dann noch schön zum Abstrich. Das ist natürlich auch was diese Saison einfach an der Tagesordnung steht, dass die Jungs permanent irgendwie ihre Corona-Abstriche machen, damit wir hier die ganze Veranstaltung sozusagen und die ganze Saison so durchziehen können, ja.
Aber du sagst jetzt, ihr seid verantwortlich als Ärzte, also ihr seid dann auf dem Papier verantwortlich oder seid ihr auch die dann rumgehen und gucken, läuft aber nicht so gut oder hier stell doch mal Trennwand auf, also wie
ist das? Ja, das hat man schon erarbeitet im Rahmen des Pandemiebeginns, ja, so dass das Setting schon klar ist, aber wenn jetzt Neuigkeiten kommen, werden die an den Verein und eben auch an uns sozusagen weitergegeben und ich glaube, wie jetzt während der ganzen Phase insgesamt, dass halt jeder darauf achten muss und das sind jetzt nicht die Hauptverantwortlichen, sag ich mal. Es geht ja darum, dass es gut klappt, sondern wir müssen da trotzdem irgendwo auch schauen, dass es durchgezogen wird. Das heißt, wenn die Jungs jetzt mal Fragen dazu haben, was Einreise, Ausreise angeht und so weiter, ja, und dann ist es unser Job. Und natürlich, wenn irgendjemand was auffällt, was nicht richtig läuft, dann kommunizieren wir das natürlich, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch ganz anders drauf guckt auf den Spielplan. Jetzt, du hast schon angesprochen, alle drei Tage ein Spiel, Reisen ohne Ende. Kannst du als Arzt überhaupt noch da locker drauf gucken oder denkst du, oh Gott, das ist nur eine Frage der Zeit, dass da eigentlich was passiert?
Naja, das ist schon wahrscheinlich eine Frage der Zeit, dass irgendwann was passiert. Und es ist interessant, nach diesen Saisons mal zu gucken, wie sind die Verletzungen, wie sind die abhängig von der Spieltaktung. Ich finde, das Ganze ist aber insgesamt deutlich belastender, als es die Jahre zuvor war, weil es halt so viel, wie Tom gerade sagte, so viel Organisatorisches drumherum hat, wie wann mache ich welchen Test? Die Liga, die Bundesliga will ein anderes Zeitfenster, also Matchday minus zwei, glaube ich, die Euroleague Matchday minus drei und so weiter. Hängt dann wieder vom Auswärtsspiel und so weiter ab. Das ist ein unglaublicher organisatorischer Aufwand und da muss man einfach sagen, da sind wirklich auch im Speziellen, ich hoffe, ich nenne da jetzt die richtigen, weil ich nicht mehr vor Ort bin, aber so der Jörn, unser Physio und auch die Lena Roggenhofer und so, die sind echt Leute, die das unglaublich ruhig und extrem zuverlässig auch organisieren, weil wenn man ehrlich ist, die organisieren was alle nervt.
Ja,
die müssen das aber machen, aber keiner hat Bock drauf und trotzdem müssen sie es organisieren. Und wenn sie es nicht organisieren würden, würde es gar nicht stattfinden. Würde der Rest gar nicht stattfinden. Und ich hoffe, ich habe da gibt es auch noch zig andere Leute im Umfeld, aber diese Leute vergisst man da einfach und es ist einfach nicht mehr so ein Stück Freiheit, ist einfach verloren gegangen. Aber das ist ja auch okay. Ja, die Situation ist gerade eine andere und wir müssen so verantwortungsvoll wie möglich damit umgehen. Wenn wir mit Kollegen sprechen, wie die auf Intensivstationen arbeiten, dann glaube ich, sieht man da schon einige sehr dramatische Szenarien, die durch Covid-19 verursacht sind. Und deswegen glaube ich auch, dass wir da alle jetzt so streng wie möglich diesen Regeln folgen sollten, damit wir alle so schnell wie möglich da wieder ein bisschen mehr Freiheit erlangen.
Ja, vor allem ist ja bei Sportlern noch so, dass es ja nicht mehr darum geht, irgendwie, die sterben daran, sondern, weiß ich, wenn du von der Lungenfunktion da 10% einbüßt, dann geht das ja auf die Leistung auch und auf deine
Karriere. Absolut. Obwohl ich nicht glaube, dass die Jungs das, dass die das im Kopf haben.
Ja.
Ich glaube, dass viele auch, aber vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht, aber sie sind halt schon, viele sind auch sehr Familienmenschen und dass sie wissen, sie haben im Umfeld Leute, die, wenn sie es bekommen, dann mit größerer Wahrscheinlichkeit eine schwere Erkrankung durchmachen würden. Und man muss denen auch schon echt ein Lob aussprechen, dass sie da sich da auch zu Hause an die Regeln halten. Sonst wäre das bis jetzt nicht mit diesen, ich glaube, gar keiner, gell?
Bis dato, also
toll. Auf jeden Fall, es wird irgendwann kommen und man wird es, und dann muss keiner einen Fehler gemacht haben. Aber es ist schon, am Anfang war das schon schwierig, denen das klar zu machen. Aber die ganze Berichterstattung in den Medien und so weiter hilft natürlich auch, die Schwere dieser Problematik darzustellen.
Obwohl ich mir vorstellen kann, Tom, es sind ja nun mal auch viele Amerikaner hier, andere Nationalitäten im Team. Ist es dann auch deine Aufgabe oder eure Aufgabe im Team, denen die Inhalte so ein bisschen näher zu bringen, zu sagen, pass mal auf, lest dir mal das durch, hast du Fragen dazu, weil das ist ja auch ein Thema, ne? Auch im ganzen Land, ne? Dass vielleicht Menschen, ne, die nicht so gut Deutsch verstehen, auch vielleicht gar nicht wissen, was jetzt so die Gefahren sind,
etc. Klar. Also ich glaube, die News, was jetzt sehr schwer zu überblicken, allein für uns, die Deutsch sprechen, was ist zu welchem Zeitpunkt gerade erlaubt, wie weit von zu Hause darf ich weg sein und also die ganzen Regeln, die aufgestellt worden sind, ändern sich ja auch wöchentlich. Das heißt, die Jungs tatsächlich stellen manchmal wirklich so die Frage, wo du dir denkst, ist natürlich witzig irgendwie, aber was darf ich eigentlich gerade? Ja? Wo darf ich hin? Welche Maske muss ich tragen? Und so. Und das spricht sich natürlich dann unter denen rum. Und da sind natürlich die Jungs, wie unsere Physios, die täglich da sind, gefragt. Aber wenn jetzt Themen wie jetzt, wenn irgendwelche Angehörigen mal anreisen müssten, also die Familie zurück aus dem Ausland anreist, wie ist es dann zu handeln? Wie muss man dann die Quarantäne einhalten? Da kommen dann alle zusammen, sag ich mal, von uns. Da bespricht man sich, kommuniziert es dann mit dem Spieler und, sag mal, die, die Lena, unsere Teammanagerin quasi, die organisiert dann unter Umständen das, was noch nötig ist, dass man die Leute vielleicht, wenn sie zurückkommen, erst mal in ein Hotel packt, bevor sie zum Spieler kommen. Also da versucht man schon alles, alles sozusagen möglich zu machen und alle schützenden Maßnahmen einzuhalten, damit die Mannschaft irgendwo das Infektrisiko so möglichst niedrig hält. Und ja, man wird sehen, ob es über die Saison so bleibt. Man wartet ja irgendwo, glaube ich, wartet jeder auf einen Einschlag in seinem Bekanntenkreis. Ich meine, bei vielen Teams ist schon was passiert und bleibt immer noch zu hoffen, das Thema schwere Erkrankungen. Ich glaube, da werden wir erst langfristig sehen, ob es irgendwelche Sportler gibt, die dann hinterher sagen, okay, eigentlich seitdem ich die Erkrankung hatte, bin ich nur noch bei 80% max. Ja.
Ja.
Das werden wir, glaube ich, erst sehen. Ja. Und bis dahin hoffen wir, dass es möglichst wenig Leute betrifft. Ja.
Ja, Maximilian Kleber hat ja gerade wohl einen relativ schweren Verlauf. Ja. Scheint alles gut zu sein, spielt ja auch wieder. Von daher hoffen wir mal, dass das da auch easy ist. Trotzdem muss ich noch mal fragen, dieser Belastung jetzt, diese andauernden Spiele. Es gibt ja auch einige Verletzungen, muss man jetzt da sagen, momentan beim FC Bayern Basketball. Du als Arzt oder ihr als Ärzte, guckt ihr da drauf, stellen wir so und seht schon, also konnte man da schon was kommen sehen, aber es war einfach nicht zu verhindern, weil es diese Belastung jetzt gibt und einfach das in Kauf nehmen muss. Wie können wir die Situation irgendwie jetzt
da reinschätzen? Ich glaube, das ist tatsächlich so, wie der Jochen hat also das mal geschildert, dass man halt sagt, okay, bei dem und dem Spieler hat Beschwerden und viele Spitzensportler spielen ja mit Beschwerden und wenn man ein ganz wichtiges Spiel ansteht, wollen sowohl der Coach als auch der Spieler das Spiel bestreiten und dann ist man sich, glaube ich, dessen bewusst, dass da auch mal was passieren kann. Ja, insofern nur wir versuchen das natürlich entsprechend dann auch so darzustellen, dass die Gefahr besteht und nicht, dass man sagt, okay, der ist topfit, auf geht's. Dann kann natürlich berechtigterweise der Coach hinterher sagen, du pass mal auf, jetzt ist der für 6 Wochen raus. So war das. Ihr habt doch vorher schon gewusst, dass dem nicht gut geht. Mhm. Ja? Wieso habt ihr da nichts gesagt? Das heißt, da ist auch wieder Thema Kommunikation einfach das Allerwichtigste. Ja.
Vielleicht noch ein, was mich persönlich aber interessiert. Medizin, Sportmedizin ist ja ein weites Feld, habt ihr schon gesagt. Aber Jochen, so gerade so, wenn es um die klassischen Sportverletzungen geht, gibt es da gerade weil ich weiß, vor ein paar Jahren gab es hier diese Microfracture, was so neu war, also als Therapie, sage ich mal. Gibt es da irgendwas gerade, was das nächste große Ding ist, wenn es so um solche Verletzungen geht?
Über Knorpelverletzungen?
Ja, generell, einfach so, was man sagt, so Sportverletzungen, die vielleicht jetzt lange super schwer waren zu behandeln. Gibt es da auch was Neues?
Also ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass in der letzten Zeit in einer Geschichte der große Durchbruch entstanden ist. Gerade was die Knorpelchirurgie angeht, es gibt sicher Veränderungen, aber da ist Tom der operativ Tätige, der Bessere. Gibt es einige Innovationen mit Zellzüchtung und so weiter und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, dass es jetzt eine Technik gibt, die sich jetzt komplett durchgesetzt hat, wo man sagt, das löst jedes Knorpelproblem, das löst jedes Meniskusproblem, würde ich nicht sagen, aber da sollte
Tom. Also ich glaube, das ist natürlich tatsächlich, wenn du von Innovation sprichst, dann muss man sagen, in den letzten 20, 30 Jahren war einfach die minimalinvasive Chirurgie das, was die große Neuerung in der Orthopädie war. Das heißt, dass man Kreuzbandrisse als ein Beispiel mal rauszunehmen, wo viele was mit anfangen können, dass man das arthroskopisch gestützt macht, das heißt mit kleineren Schnitten, elegantere Techniken hat und das war sicherlich das, was über die letzten Jahre an allen Gelenken immer mehr Einzug gehalten hat und in der Orthopädie hast du halt nicht nur die Gelenkersatzoperationen, sondern auch eben Bandverletzungsoperationen, spricht man sozusagen von den sporttraumatologischen Operationen. Das ist das, was da gab es wirklich maßgebliche Fortschritte über die letzten Jahre und jetzt, wovon man sich besonders viel erhofft, die nächste Zeit, das sind halt diese Autobiologics, wo es quasi darum geht, das Thema Knorpel habt ihr angesprochen, Mikrofrakturierung und so weiter, und dass man halt Zellkulturen züchtet oder irgendwo quasi in dem Bereich durch Stammzellbehandlungen versucht, Knorpelregeneration anzuregen oder Regenerate zu produzieren, die sozusagen dann langfristig eine Arthrose verhindern. Weil das ist natürlich das, was, was vielen Sportlern blüht, die die Knie, Sprunggelenke und so weiter schwer belasten, dass halt die mit Knorpel, Meniskusschäden, Bandschädigungen einfach frühzeitig eine Arthrose bekommen. Und wenn wir jetzt hier vielleicht in 10, 20 Jahren oder in 10 Jahren, 20 Jahren da sitzen, dann ist das plötzlich der Standard, so nach dem Motto, okay, machst eine kleine Arthroskopie oder noch nicht mal das, vielleicht nur eine Spritze und dann sammeln sich die Zellen an der Defektzone und plötzlich ist das Gelenk wieder, der Knorpel wieder in Ordnung. Ja, aber es gibt tatsächlich auch, Stand jetzt, noch nicht das Verfahren, wo man sagt, okay, eigentlich scheißegal, du kannst dein Knie überlasten, hinterher hast du sozusagen einen komplett neuen Knorpel, gibst halt die Spritze und dann passt das schon wieder. Das,
ich will ehrlich sein, du hast gerade mit meinen Gefühlen gespielt, ne? Weil das angefangen hat. Ey, da gibt's was Neues, ich dachte schon, Alter, jetzt kommt das Comeback und dann sagst du fünf Minuten später.
Es gibt natürlich.
Das dauert noch 20 Jahre.
Nein, ich glaube, also das ist halt das, was jetzt so die nächsten Jahre aktuell passiert. Man darf jetzt nicht falsch verstehen. Er hat ja das Thema Knorpel, Zelltransplantation schon angesprochen. Sind alles gute Verfahren, ja, und man wird halt einfach sehen, was sich davon etabliert und was davon dann uns sozusagen bleibt und was sich durchsetzen wird. Ja. Also da hat sich schon auch was getan, aber der massive Durchbruch steht noch bevor, sage ich mal. Ja.
Und du hast gefragt, was ist die Innovation? Es gibt viele Dinge, die helfen, ja, okay, die verbessern.
Ja, ja.
Aber die Innovation, dass man jetzt sagt, in den letzten 10 Jahren gibt es irgendwas, wo man sagt, das ist der Durchbruch, das hat uns jetzt 50% nach vorne gebracht, würde ich sagen, nein.
Wir bleiben da in Kontakt. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Jetzt haben wir noch die Baywatch-Schnellfragerunde und ihr wisst es vielleicht, die Baywatch steht für Verbundenheit und wir haben, glaube ich, 3 Fragen und stelle ich einfach mal abwechseln, würde ich sagen. Fangen wir mit dir an. Was verbindest du, oder es ist für beide gestellt, schau es an beide, was verbindet ihr mit dem FC Bayern Basketball?
Hey, ich habe das eben schon mal gesagt. Das ist für mich ist das ist ein bisschen Familie. Ich bin hier als Spieler gekommen, habe dann von vielen Menschen, ich bin hier von unglaublich vielen Menschen unterstützt worden, die mich dann, was dann wieder meinen beruflichen Weg sehr geprägt hat, aber auch meinen menschlichen Weg. Das ist schon, hier gibt es viele Freunde, das ist schon auch Familie. Mhm. Und da ich ja jetzt deutlich mehr im Fußball mache, ist mir das echt sehr schwer gefallen. Nicht wegen des Fußballs, sondern weil ich einfach wirklich, ich bin seit 2001 hier.
Ja.
Das sind jetzt in diesem Jahr 20 Jahre. Und da gibt es so viele Erinnerungen und ich habe den Sport selber gemacht. Deswegen, das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das interessiert mich jetzt, habe ich weniger Zeit, jetzt mache ich das nicht. Und ich kann einfach sagen, jedes Mal, wenn ich hier in die Halle komme, freue ich mich.
Ist es bei dir, Tom?
Also anknüpfend daran kann ich auch sagen, ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier reinkomme. Ich bin ursprünglich aus München, das heißt, das verbindet mich zwar nur indirekt mit dem FC Bayern. Ich war, muss ich jetzt hier mal mich outen, nicht der Hardcore-FC Bayern-Fan, eben weil FC Bayern Fußball bedeutet eigentlich primär mal oder bedeutet hat. Ich habe aber immer Basketball gespielt und habe das Fußballthema, ich war nie großer Fußball-FC Bayern-Fan, muss sagen, habe es öfters mal verfolgt, aber als ich dann das mitbekommen habe, dass der FC Bayern im Basketball jetzt auch irgendwo sich ausbaut, war das schon so ein Thema, was mich sehr gereizt hat, immer schon, und fand es auch cool, dass der Verein den Schritt gegangen ist, dass man endlich auch mal Basketball hier nach München bringt und das noch größer macht, sag ich mal. Und insofern ist es für mich schön sozusagen, dass alle meine FC Bayern-Fans-Freunde jetzt plötzlich sagen, okay, jetzt bist du beim FC Bayern. Ja. Das ist auch mal wichtig und ich freue mich total drüber, weil auch wenn ich jetzt nicht der Die-Hard-Fußball-Fan bin, dass ich beim FC Bayern dabei sein kann und Basketball, sag ich mal, als Passion weiterverfolgen kann. Auch wenn jetzt die aktive Zeit so ein bisschen beim Basketball nicht wirklich rum ist, hoffe ich. Ich bin immer noch so hobbymäßig im Spielen. Aber jetzt momentan ist es gerade besonders schlimm, weil eben die sag ich mal, Hobbyhallen natürlich geschlossen sind. Und dadurch es ist es schon besonders cool, jetzt dabei sein zu können, hier das miterleben zu können.
Ich glaube, die Halle ist ja frei, kannst du gleich. Ja. Ja. Da hast du Ball, kannst du ein bisschen werfen gehen. Jetzt weiß ich, ob die nächsten beiden Fragen für euch beide sind, weil es geht um Fußball und Basketball. Ich fange mal mit dir an, Jochen. Über welches Wehwehchen klagen sowohl die Basketballer als auch die Fußballer am häufigsten?
Sowohl beide oder also?
Hier steht sowohl, ja.
ich würde das trennen, weil das sind zwei ganz unterschiedliche Belastungen oder sind zwei unterschiedliche Sportarten. Die Muskelverletzung ist beim Fußballer wesentlich häufiger als beim Basketballer, was meiner Meinung nach daran liegt, dass einfach die Laufstrecke an sich viel längere ist. Ja, die laufen ja auch mal im Sprint 50, 60 Meter und irgendwann ist der Muskel halt ermüdet.
Ja.
Kommt im Basketball auch vor, ist aber seltener, während beim Basketball natürlich die Sprunggelenksverletzungen schon die sind, die deutlich häufiger auftreten.
Tom, du bist ja wahrscheinlich Fußball raus, oder? Das ist falsch interpretiert.
Ich wurde ins Tor gestellt.
Gibt es ja auch gute Spieler. Die andere Frage ist jetzt noch, die letzte aber auch. Wer ist härter im Nehmen, Fußballer oder Basketball? Natürlich.
Oh, das will ich gar nicht, das kann ich gar nicht so beantworten. Ja. Das ist so. Ich habe mich gestern darüber mit dem Holger Bräuchlange unterhalten, dem habe ich erzählt, dass ich hier hingehe und haben ein bisschen gesprochen, unserem Athletikchef sozusagen, der Fußballer. Und auch das kann man nicht so vergleichen. Es wird ja dann häufig so von den Basketballern, die sagen dann, ja, guck mal, wir spielen alle drei Tage. Die Fußballer, die jammern, wenn sie eine englische Woche haben. Das kann man gar nicht so sagen, weil das wirklich auch andere Belastungen sind. Hm. Man muss einfach sagen, wenn ein Basketballer ist ja auch während des Spiels noch zu steuern in der Belastung, dadurch, dass er immer rein und raus genommen werden kann. Außerdem sind die Laufstrecken andere. Ein Fußballer ist im Spiel, laufen die 13, 14 Kilometer. Und wir haben da lange gestern drüber diskutiert und ich bin auch fest der Meinung, dass das, dass man das gar nicht so vergleichen kann. Und das ist auch so ein bisschen so, da würde dann im Bereich Phrasendreschen wahrscheinlich sich bewegen, weil man das nicht, das sollte man nicht vergleichen. Das sind zwei so unterschiedliche Belastungen. Ich glaube, dass jeder, der, sei es ein Fußballspieler, ein Tennisspieler, ein Basketballspieler, der auf so einem Niveau unterwegs ist, also die meisten davon können schon sich sehr gut schinden und haben auch viel gemacht dafür, dass sie dort sind. Es sind unterschiedliche Belastungen, die man da nicht vergleichen sollte.
Wo ich schon eine Sache sagen muss, wenn es um Phrasendreschen geht, sind die Fußballer immer schnell dabei. Ja, ja, Basketball, das körperlose Spiel. Ja, und da müssen wir ganz ehrlich sagen, da ist Basketball ganz ehrlich härter als Fußball. Finde ich, mit so was man Ellenbogen kriegt.
Absolut, das ist auch das, das kriege ich ja dann auch manchmal zu hören. Ja, die wissen ja auch, wo ich herkomme. Und klar, das wird dann auch mal rumgefrotzelt und so. Und das kommt dann auch. Aber ich habe jetzt einfach das andere Beispiel gebracht.
Ja, klar.
Das ist ja, das geht ja von beiden Seiten. Ja, die Fußballer sagen dann, ja, das ist ja ein kontaktloser Sport. Dann sage ich immer, ja, dann guck dir doch mal die NBA an und die haben alle nur so einen Oberkörper, weil es kontaktlos ist. Gell? Ja. Also das hat sich ja auch geändert. Aber man soll es einfach, also im Spaß macht es, das macht jedem Freude, sich da gegenseitig den Ball zuzuspielen. Aber wenn man jetzt eine ehrliche Antwort haben will, sollte man das nicht vergleichen.
Und deswegen sind wir hier, wegen ehrlichen Antworten, auch bei der Beiwahr-Schnellfragerunde. Mensch, es hat mir echt super viel Spaß gemacht. Irgendwann mal in bessere Zeiten, dann trinken wir mal ein Bierchen und dann reden wir mal wirklich über mein Knie, ob es da noch was geht. Vielen Dank, Mensch, war echt cool.
Danke. Vielen Dank, war toll.
Hat echt Spaß gemacht, danke dir.
Wenn euch die heutige Episode mit Dr. Jochen Hahn und Dr. Tom Uckermann gefallen hat, dann abonniert uns gern bei Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ach, und wir freuen uns besonders über Feedback und Anregungen. Schreibt uns gern, wen ihr in Zukunft bei Open Court hören wollt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.